Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Habe die Ehre, hier ist der Vollcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid bei diesem kurzen Smalltalk zum Europa-League-Spiel FC Liverpool gegen Borussia Dortmund mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus Christoph.
Ja, ein Spiel für die Geschichtsbücher. Liverpool liegt 0-2 und 1-3 zurück, braucht 3 Tore und macht die dann auch. Sehr emotionale Geschichte, vor allem hinten raus oder eigentlich von der ersten Minute an oder schon vor dem Anpfiff komplett durch. Kann man so ein Spiel dann unter taktischen Gesichtspunkten umfassend erklären oder musst du auch irgendwann so die Arme heben und sagen, hey, das ist jetzt auch nicht mehr erklärbar?
Also bei dem Spiel war es schon erklärbar auch, warum Liverpool dann in der zweiten Halbzeit nochmal das Spiel gedreht hat. Deshalb kann man das sicherlich auf diese Art und Weise erklären. Hatte einen besonderen Rahmen, die ganze Partie, auch vor dem Hintergrund eben mit Beziehung Klopp-Dortmund, aber auch die Anfield Road, die dann doch bei solchen Spielen eine besondere Atmosphäre bietet, meistens zumindest. Und in dem Fall war es ja so, also auch das, was Klopp eigentlich mal bei so Amtsbeginn gefordert hat, dass die Anfield Road eben wieder eine Festung werden muss, das hat man zumindest hier teilweise erlebt. Und deshalb ist es ein Zusammenspiel von vielen Faktoren, aber auf alle Fälle gab es viele taktische Elemente, die eine Rolle gespielt haben. Und auch bei den Toren, die dann vielleicht nicht unbedingt so aussahen, auch einfach diese Tore, die zum Schluss gefallen sind, wo man vielleicht sagt, ja, das war nur noch Wille. Ja, da gibt es auch doch Faktoren in der Spielanlage, in den Umstellungen, die eine große Rolle gespielt haben. Denn ja, irgendwie kam ja Liverpool am Ende auch in den Strafraum von Dortmund. Das hat natürlich seine Gründe.
Was waren die entscheidenden Umstellungen und was hast du bei den Toren dann gesehen, was Liverpool gut gemacht hat und Borussia Dortmund schlecht?
Also wenn wir jetzt vor allem auf die zweite Halbzeit eingehen, dann hat Tuchel nach dem 3-1 irgendwann Kagawa rausgenommen und Ginter gebracht, um wieder auf eine Art Fünferkette umzustellen. Wollte da scheinbar also auch das Zentrum besser kontrollieren und Liverpool besser auf die Außen leiten. Eben mit einer Fünferkette kann man eigentlich immer das Zentrum ganz gut zustellen mit den drei Innenverteidigern oder drei Zentralverteidigern. Und das war wahrscheinlich der Plan, so wie es aussah, aber das Problem war einfach, Dortmund ist sehr tief hinten reingefallen dann. Also sie haben sich sehr zurückfallen lassen und aus dieser Tiefe haben sie dann Liverpool mehr und mehr das Feld überlassen. Und deshalb hat auch Liverpool mehr Strafraumaktionen am Ende gehabt. Und gerade das 4-3 war ja auch so eine Strafraumaktion, wo man dann wirklich Dortmund hinten drin hatte. Also hätte Dortmund vielleicht so weitergespielt wie in den ersten 20, 25 Minuten und hätten sie das Momentum wieder umdrehen können und hätten wieder diese Kontrolle im Mittelfeld gehabt, dann wäre es vielleicht nicht zu diesen Chancen in dieser Anzahl gekommen für Liverpool. Also natürlich, die Standardsituation zum 3-3, das ist ein anderes Thema, aber gerade auch das 4-3, auch das der Anschlusstreffer dann durch Coutinho, das sind Situationen, wo Dortmund einfach ein Stück weit zu tief stand und Liverpool quasi hier die Möglichkeit gegeben hat, dann da eben mit den Offensivspielern nach vorn zu stoßen, zu kombinieren. Wenn man einmal dahin drin steht, dann gehen natürlich auch eher mal Flanken in den Strafraum, da geht's immer mal Distanzschüsse, da geht's auch mal eher einen Schnittstellenpass, der durchrutscht. Wenn man das ganze Geschehen weiter ins Mittelfeld drängt, weiter zur Mittellinie, dann ergibt sich natürlich eine ganz andere Partie.
Das war dann aber auch nicht das erste Mal, dass der BVB hinten raus vielleicht ein bisschen zu passiv war, zu wenig agiert hat, sondern nur noch reagiert hat. Ist das so der größte Vorwurf, den man Thomas Tuchel machen kann?
Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, inwieweit er das wirklich so wollte. Natürlich, er hat diese Umstellung gemacht, die erwähnt wurde, auf diese Fünferkette 5-3-2 dann. Rein von der Formation her ist es nicht automatisch so, dass man dann sich zum Strafraum, in den Strafraum hineindrängen lassen muss. Aber das ist eben genau hier passiert. Das ist vielleicht ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Also einerseits auch natürlich vor dem Hintergrund des Resultats zu dem Zeitpunkt, also es steht 3-1 für Dortmund. Liverpool braucht 3 Tore und hat noch, weiß nicht, 30 Minuten. Dass dann vielleicht auch die Spieler denken, wir können auch mal ein bisschen tiefer stehen, selbst wenn wir noch ein Tor kassieren, da passiert ja nichts. Das zum einen und zum anderen war vielleicht die Auswechslung von Kagawa hin zu einem weiteren Verteidiger mit Ginter dann das falsche Zeichen. das kann sein, dass es quasi so einen taktik-psychologischen Aspekt hier gibt, aber ansonsten ist es nicht so, dass Tuchel jetzt unbedingt das so geplant hat, dass sie so passiv stehen. Es hat sich aber leider so ergeben. Und dann ist natürlich auch in dem Moment, dann sind ihm mehr oder weniger auch die Hände gebunden. Also dann 10 Minuten vor Schluss, 15 Minuten vor Schluss. Die Dortmunder kommen dann nur noch schwerlich raus. Er hätte dann wieder zurückstellen müssen, noch eine weitere Auswechslung verbrennen. Weiß nicht, welcher Trainer das dann wirklich tut. Also, und ob das wirklich dann eine Besserung gebracht hätte, weil da ist natürlich dann auch, da entwickelt so ein Spiel auch eine gewisse Eigendynamik. Und ich weiß gar nicht, ob er da noch den Mann auf der Bank hatte. Der hätte vielleicht Gündogan bringen können, wieder von einem weiteren Verteidiger, aber dann hätte er Ginter auf die Außenverteidigerposition stellen müssen. Er hätte also in Ginter in direkten Duellen gegen Urici oder gegen Coutinho spielen müssen. Auch keine gute Ausgangslage unbedingt, weil der Ginter etwas zu hüftsteif oder vielleicht auch ein bisschen zu langsam ist. Also sehr schwierig dann, wenn dann einmal so 15 Minuten vor Schluss das Spiel sich so entwickelt.
Und am Strich hätte der BVB da diesen wilden Ritt ein bisschen mehr mitgehen müssen, hätte man versuchen müssen, Kontrolle reinzubringen. Wie hätte man Kontrolle reinbringen können? Du hast ja schon gesagt, nicht so weit zurückdrängen lassen, vielleicht höher pressen. Gündogan ist natürlich ein ballsicherer Spieler, kam spät, war aber natürlich auch nicht ganz fit. Was wäre da aus deiner Sicht die beste Lösung gewesen gegen diesen FC Liverpool, der sich natürlich auch in den Rausch gespielt hat?
Na, eine ganz grundsätzliche Sache ist, dass die Intensität im Pressing zumindest als Kollektiv, jetzt nicht unbedingt der einzelne Spieler, der vielleicht im Pressing spielt, jetzt Kagawa ist da aufgefallen in dieser Partie, der wirklich sehr hohe Intensität dann hat, wenn er die Gegner anläuft, sondern wirklich als Gruppe, als gesamte Elf, die Intensität im Pressing war nicht so hoch gewesen. Ist natürlich auch etwas, was man jetzt nicht bei so einem Spiel einfach lösen kann. Das ist eine ganz grundsätzliche Frage, die jetzt weniger mit dem Spiel an sich zu tun hat, allein zu tun hat, sondern allgemein einfach etwas ist, was man irgendwo ändern muss, trainieren muss. Und das ist ihnen etwas auf die Füße gefallen. Hier, bei anderen Partien konnten sie es erlenken. Hier war es dann irgendwie für sie nicht mehr möglich. Und zum anderen, sicherlich ein Faktor, der hinzukam, ist, dass wenn sie im Ballbesitz waren, dann waren einfach nicht mehr ganz so viele herausrückende Bewegungen zu erkennen. Also sie haben dann hinten herum zirkulieren lassen, haben vorne nur noch 1, 2, 3 Spieler gehabt. Also zum Schluss war ja dann Aubameyang und Ramos haben dann in der vorderen Linie gespielt, Mkhitaryan im Mittelfeld, der ist auch ein bisschen nach vorn gestoßen. Also natürlich wenig Spieler dann ganz vorne gehabt, weil man natürlich auch Angst hatte vor weiteren Kontern. Also auch so ein bisschen Teufelskreis, ganz einfach. Das ist ein Spiel, wo sehr viele Faktoren hineinspielen, wo es sehr viele auch Begründungen für verschiedene Ereignisse gibt. Aber wenn man es zusammenfasst dann, wenn man also alle Puzzleteile zusammenbaut und dann versucht, hier ein Gesamtbild zu kriegen, dann ist es sehr schwer, da wirklich ein sehr scharfes Bild zu haben. Denn hier spielen einzelne Elemente eine Rolle, die beim BVB schon länger zu beobachten waren. Dann plus die Umstellung, plus auch Liverpool, die selber offensiv umgestellt haben, aber auch nicht extrem. Also es war trotzdem so, dass Liverpool zum Ende immer noch so ein 4-3-3 gespielt hat, aber da kam dann Allen rein, der dann auf einmal so eine ganz offensive Rolle gespielt hat, was man jetzt nicht unbedingt von ihm vielleicht erwartet hat. Also es ist sehr, sehr schwer, das sozusagen in ein Gesamtbild zu packen. Aber die einzelnen Elemente, die ich jetzt schon versucht habe, ein bisschen anzureißen, die ergaben dann eben diesen Verlauf auch. Plus natürlich so ein Standardtor zum 3-3, dass Coutinho von seinen häufig zu beobachtenden Fernschüssen, dass er mal einen reinmacht. Meistens schießt er vorbei, also dafür ist er berühmt, dass er aus 25 Metern alles vorbeiballert. Das kommt hinzu. Und natürlich, klar, der BVB hat 2, 3 Minuten vor Schluss, hatte er die Möglichkeit, das Ding über die Zeit zu retten. Und das Gegentor, das gefallen ist, das war jetzt kein Gegentor, was nicht zu verteidigen war. Aber sie haben eben auch Liverpool dazu eingeladen, noch solche Flanken zu schlagen, solche Offensivaktionen, Kombinationen in den Strafraum hinein in den eigenen Strafraum hinein zu haben. Und das ist ihnen auch auf die Füße gefallen. Also hier spielt wieder das eine Rolle. Andererseits eben auch das Spiel an sich als einfach Gesamtkunstwerk, wenn man möchte. Deshalb sehr schwer, hier wirklich ein Bild zu zeichnen, was alles mit einbezieht.
Schauen wir uns das Coaching von Jürgen Klopp ein bisschen an und auch die Wechsel. Da kann man schon festhalten, dass Klopp mehr Einfluss auf das Spiel gehabt hat, als die Zähne zu fletschen und irgendwie mit geballter Faust da die Fans nach vorne zu pushen. Das war natürlich ein Faktor. Auch hinten raus war das ein Faktor, dass dass da die Stimmung einfach immer noch überragend war in der Anfield Road, aber es, ja, Jürgen Klopp hat auch clever gewechselt und clever umgestellt.
Das hat auf alle Fälle eine Rolle gespielt, weil er ja in der zweiten Halbzeit dann, ich glaube ungefähr nach einer Stunde muss es gewesen sein, hat er dann auf so eine Raute umgestellt, also er hat Sturridge gebracht als zweiten Stürmer, hat aber nicht einfach nur einen zweiten Stürmer eingewechselt, was ja manche Trainer dann tun und dann einfach irgendwie, keine Ahnung, das die Sturmzentrum dann einfach überladen, sondern hat Origin ein bisschen nach links geschoben, hat dann auch die Allen-Einwechslung hat einiges gebracht, weil Allen dann im linken Halbraum sehr viel Verbindung geschaffen hat von quasi von den tiefen Räumen nach vorn zu Sturridge und Origi dann links, wie ich erwähnt hatte. Also die Umstellung war schon clever gemacht und das muss man ihm auch einfach zugute halten.
In der 62. Minute waren diese Wechsel, also Allen für Lallana, genau, und Sturridge für Roberto Firmino. In der 57. fiel ja das 1:3 von Reus. Sehr schön rausgespielt. Witzigerweise waren die ersten beiden Tore ja eher so Klopp-Tore, also Ballgewinn, schnelles Umschalten. Das 0:1 von Mkhitaryan, das 0:2 von Aubameyang, beziehungsweise vor allem beim 0:1 dann Fehler ausgenutzt. Das FC Liverpool im Aufbauspiel auf der linken Seite. Coutinho zu ungenau auf Alberto Moreno. Das 1:3 war dann eher so ein, ja, Tuchel-Tor. Klar, ist jetzt die Überschrift bitte nicht zu ernst nehmen, aber eher rausgespielt mit dem tollen Pass von Hummels auf Reus. Und nach dem 1:3, hey, hätte ich nie im Leben gedacht, dass Liverpool in der letzten halben Stunde nochmal 3 Tore macht. Also da kann man natürlich am Schluss auch sagen, da muss der BVB das irgendwie schon rüberschaukeln, oder? Also ich dachte eigentlich schon nach dem 2-0, boah, das wird richtig schwer natürlich für Liverpool, weil da war klar, dass sie es gewinnen müssen. Aber nach dem 1:3, da habe ich ehrlich gesagt keinen Pfifferling mehr auf Liverpool gesetzt.
Ja, also es hat da, glaube ich, auch keiner so richtig im Stadion, war auch Totenstille. Und das 2-0 sah ja auch, oder es wirkte nach dem 2-0 eher so, als würde ja Liverpool untergehen gegen eine eigentlich bessere Mannschaft. Man darf auch nicht vergessen, wenn es beide Mannschaften einfach so vergleicht, auch was sie spielerisch können, dann ist Dortmund schon die bessere Mannschaft. Unabhängig von dem Ergebnis jetzt. Und hinzu kam, dass Liverpool ja auch in der Anfangsphase eigentlich in so eine Art Falle getappt ist. Also Dortmund stand auch am Anfang vergleichsweise passiv im Mittelfeld, recht zurückgezogen, hat Liverpool hineingelockt und hat dann über Umschaltspiel Liverpool quasi auf Klopp-Manier, in Klopp-Manier dann ja eben geschlagen zweimal oder diese zwei Tore. Da kommen natürlich auch Fehler hinzu in der Abwehr dann, aber wenn Sarko und Lovren da eben auch relativ allein dann sind, dann hat Liverpool immer Probleme gehabt, auch in dieser Saison. Also wenn die Innenverteidiger dann auf sich gestellt sind, und welcher Innenverteidiger kann schon mit Aubameyang mithalten? Also gerade im Tempo auch. Das war eigentlich sehr interessant zu beobachten. Da hat man schon eher gedacht, dass es zu einer Blamage werden könnte, weil dann muss der Liverpool kommen. Und eigentlich sind sie ja auch selber eine Kontermannschaft. Also das war wirklich keine gute Ausgangslage. Schießen dann das 2-1. Okay, leichte Hoffnung. Aber kassieren dann das 3-1. Eigentlich ja, wenn man dann quasi zurückkommt in den Kampf und dann nochmal den Niederschlag kassiert, dann ist es ja meistens vorbei. Also das war schon sehr überraschend, dass sie dann nochmal zurückkamen, weil nach dem 3-1, eher mehr als nach dem 2-0 in meinen Augen, war eigentlich die ganze Geschichte gelaufen. Also ich glaube dann nicht, dass in der Anfield Road noch jemand da wirklich dran geglaubt hat. Zumal ja auch dieses Tor, dieses 3-1, dieser Pass von Hummels, das war einfach so grandios gespielt, dass man in dem Moment auch das Gefühl hatte, okay, hier ist eine Mannschaft, die ist einfach stärker. Die ist einfach Liverpool überlegen und man muss es einsehen, Liverpool ist aktuell im Mittelfeld der Premier League, gegen den Tabellenzweiten der Bundesliga, da gibt es auch eindeutige Machtverhältnisse. Aber anscheinend dann doch nicht. Klar, dann eben Fernschuss, Coutinho und Standardtor nach einer Ecke. Hat Liverpool wieder zurückgebracht. Das war jetzt nicht unbedingt so, dass sie jetzt die ganzen Tore herausgespielt haben, aber wie schon erwähnt, Dortmund hat sie auch ein bisschen eingeladen, dann hat ihnen mehr Freiheiten gegeben beim Vorrücken, beim Raumgewinn und hat ihnen die Möglichkeit gegeben, auch in den Dortmunder Strafraum zu kommen oder an den Dortmunder Strafraum. Und das muss ich einfach der BVB dann auch vorwerfen lassen. Egal, was dann sonst vielleicht noch eine Rolle gespielt hat, egal wie laut es an der Anfield Road war, egal wie oft Klopp die Zuschauer angeheizt hat, wie oft er die Spieler angefeuert hat und auch welche Umstellung er selbst getätigt hat, das darf trotzdem am Ende nicht passieren. Also das war trotzdem, er hat ja keine Wunderwerke vollbracht in dem Sinne. Also er hat einfach eine kleine Umstellung gemacht, die sicherlich clever war, aber das war jetzt kein Hexenwerk, das irgendwie dann Tuchel, ja, keine Ahnung, dann quasi entwaffnet hat. So ist es ja nicht gewesen.
Gehen wir ein bisschen in die Einzelkritik und picken vielleicht ein paar Spieler raus auf beiden Seiten, die du positiv erwähnen würdest oder auch dann im Umkehrschluss negativ. Natürlich ein bisschen schwer jetzt, weil es ja eigentlich dann ja, zwei unterschiedliche Halbzeiten gegeben hat.
Ja, bei das ist etwas schwierig, weil es hatte, glaube ich, kein Spieler eine durchweg starke Partie auf beiden Seiten. Also es gab eigentlich jeweils Spieler, die irgendwo so ein bisschen geschwächelt haben in der einen Phase, ein bisschen stärker waren in der anderen Phase. Vielleicht beim BVB, abgesehen von Reus, der mit seine beste Performance in dieser Saison gezeigt hat oder seit langem gezeigt hat. Den kann man vielleicht auf Seiten des BVB herausgreifen. Mhm. Der wurde dann ja auch so, ich weiß nicht ganz genau, was war, müssen 15 Minuten vor Schluss dann ausgewechselt. Bis dahin eine sehr, sehr gute Leistung, hat auch mit seinen Triplings, Konterspiel und Umschaltspiel einiges bewirkt, also vor dem 2-0 muss es gewesen sein, da hat er ja mit seinem Tripling auch diese Situation ganz gut gelöst und dann auch quasi den Durchbruch initiiert, der dann wiederum zur Vorlage für das Tor geführt hat, also das war schon der Reus, den man eigentlich beim BVB durchweg sehen möchte, den man aber recht selten zu sehen bekommt. Deshalb vielleicht eher noch eine sehr positive, wahrscheinlich auch Julian Weigel würde ich noch von der Kritik mehr oder weniger ausnehmen, was den BVB betrifft, weil er selbst in dieser chaotischen Schlussphase jetzt nicht unbedingt derjenige war, der den Zusammenbruch erlebt hat.
Und vor allem zieht er den Kopf nie ein. Das finde ich schon grandios. Also das war von der ersten Minute zu erkennen und das mit 20 Jahren, dass der will. Ja. Und das ist schon bemerkenswert.
Und ein einzelner Spieler kann trotzdem in so einer Situation dann, man kann es an so einem nicht festmachen, dass man jetzt sagt, okay, da hätte Weigel mehr machen müssen, auf keinen Fall. Also der Weigel hat wirklich gut gespielt, aber Fußball ist eben da nicht auf einzelne Spieler herunterzubrechen, dass man sagt, okay, wenn man noch einen besseren Sechser hätte, dann wäre das nicht passiert, auf keinen Fall. Also Weigel hat da wirklich schon sehr gut einfach eine sehr gute Leistung abgeliefert, deshalb auch an ihn überhaupt keinen Vorwurf zu machen. Eigentlich auch, was den Rest des BVBs betrifft, also mir fällt jetzt keiner ein, von den Spielern, die auch eine längere Zeit gespielt haben, also wenn man jetzt vielleicht mal die Wechselspiele rausnimmt, weil das dann doch immer schwer zu bewerten ist, der jetzt komplett abgefallen ist. Und er sagt, okay, der hat dann in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr gezeigt und war eine Schwachstelle bei der Mannschaft. Also da würde mir jetzt keiner direkt einfallen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, es war halt dann immer bei den Gegentoren, also wenn wir jetzt die letzten zwei nochmal nehmen, also kannst du halt so Kleinigkeiten rauspicken. Zum Beispiel Aubameyang geht den Laufweg mit Milner nicht mit, da trabt er nur hinterher, der Milner schlägt dann die Flanke, da kannst du auch sagen, ja, da muss er irgendwie mitgehen noch. Draußen wird der Sturridge nicht aggressiv genug gestellt. Dann bei der Ecke, klar, da kommt Piszczek nicht hin und Sakho und so weiter und so fort. Also du musst wahrscheinlich dann so schlaglichtmäßig halt die Situation ein bisschen rausnehmen und sagen, ja, Sokratis, er läuft nur hinterher gegen Origi bei dem 1-2 und so weiter und so fort.
Das kann man tun, aber um jetzt die Gesamtleistung eines Spielers zu bewerten, wäre jetzt zum Beispiel unfair gegenüber von Piszczek, dieses eine Tor zu nehmen und zu sagen, er war eine Enttäuschung bei dem Spiel, weil ansonsten hat er eine gute Leistung gebracht. Natürlich wäre es für den BVB sehr gut gewesen, er hätte bei der Ecke die Situation geklärt und solche Sachen sind dann auch entscheidend und vielleicht auch nur, um es mal ganz kurz einen Blick einfach nochmal auf die Champions League zu werfen in dieser Woche. Atletico hat das Spiel gegen Barca über die Zeit gerettet. Und da gab es auch einige kniffliche Situationen. Atletico stand sehr tief hinten drin gegen Barcelona, das natürlich nochmal ein anderes Kaliber als Liverpool ist. Und sie haben es eben geschafft, in allen Situationen die Bälle zu klären. Es gab eine umstrittene, aber ansonsten auch in den höchsten Notsituationen haben sie eben dann den Fuß noch so hinbekommen, dass der Ball rausspringt aus dem Strafraum oder dass sie mit dem Kopf rankommen. Das ist natürlich schon eine Stärke, eine Endverteidigung in dieser konstanten Form zu haben. Und das hat der BVB noch nicht, aber deshalb würde ich jetzt einem Spieler wie Piszczek oder auch selbst Aubameyang bei dem entscheidenden Tor dann, würde ich jetzt nicht unbedingt jetzt deshalb den schwarzen Peter zuschieben. Da tue ich mich echt ein bisschen schwer, weil allein dieses eine Tor war nicht entscheidend und es gab eben auch größere, was wir schon gesagt haben, größere taktische Gründe einfach, die auch hier eine Rolle gespielt haben. Da ist es dann nicht der einzelne individuelle Fehler, der alles entschieden hat.
Bei Liverpool wahrscheinlich genauso, oder? Also erste Halbzeit, ja, bei Liverpool genauso. Jetzt, wenn wir uns die Einzelkritik anschauen, Origi macht das Tor natürlich in der zweiten Halbzeit und wird dann, finde ich, auch stärker, hat aber in der ersten Halbzeit nicht so gut gespielt. Coutinho macht einen riesen Fehler vor dem 0-1, erzielt dann ein Tor. Sakho, klar, verliert das Laufduell gegen Aubameyang beim 0-2, auch wenn es klar ist, ja, das ist nicht sein Fehler, aber also ja, ist da zweiter Sieger, sagen wir zumindest mal, macht er dann den Ausgleich. Lovren sieht vielleicht bei den Gegentoren auch nicht ganz so gut aus, macht dann das 4-3. Also das waren halt dann einfach gute Antworten auf vielleicht nicht optimale Situationen vorher, aber mir wird jetzt auch keiner einfallen, der von der ersten bis zur letzten Minute da eine starke Leistung gezeigt hat.
Ja, also würde mir auch keiner einfallen, weil einfach Liverpool auch in der ersten Halbzeit oder zumindest phasenweise doch schon recht indisponiert wirkte. Milner kann man auch rausgreifen, der wirklich auf der sechster Position da komplett überfordert war und später dann aber eine solide Leistung gebracht hat, also bei der Aufholjagd dann ja zumindest seinen Dienst so verrichtet hat, wie man ja Milner kennt.
Ja, zwei Tore keiner, vorbereitet auch.
Also, das war ja. Aber auch allgemein im Mittelfeld eben neben Allen dann der Raute wirklich auch gut zum Flügel gezogen, dadurch Coutinho mehr Freiheit in der Mitte gegeben, also auch Aufgaben einfach so erfüllt, wie Klopp es wollte. Deshalb kann man ihm da keinen Vorwurf machen, aber man könnte ihn jetzt auch nicht zum Man of the Match ernennen eigentlich, weil in der ersten Halbzeit auf der Doppel-6 neben Emre Can, ja, das war wirklich keine Glanzleistung von Milner. Also so gesehen, das ist so ein gutes Paradebeispiel einfach für diese Partie, dass es da keinen gab, auch bei Liverpool, der jetzt ja durchweg von der ersten bis zur letzten Minute eine Glanzleistung gebracht hat. Aber gut, es passt ja eigentlich auch zur Leistung der Mannschaft, denn die war ja auch so schwankend und in der zweiten Halbzeit dann eigentlich haben dann alle 11, die auf dem Rasen standen, im roten Trikot aufgedreht und das hat ihnen einen gewissen Vorteil gebracht in Verbindung mit dem, was der BVB dann nicht richtig gemacht hat. Dass es dann 3 Tore werden, das ist die Story des Spiels, das muss nicht zwangsläufig so sein. Also du kannst auch so eine Leistung in Liverpool in der zweiten Halbzeit zeigen und ein Tor erzielen. Das wäre jetzt nicht irgendwie in dem Sinne überraschend, hätten sie nur ein Tor erzielt.
Der BVB ist raus im Viertelfinale als, ja, denke ich schon vor diesem Viertelfinale, großer Favorit oder zumindest mit dem FC Sevilla, ja, größter Favorit auf den Titel. In der ersten K.O.-Runde Porto ausgeschaltet, in der zweiten K.O.-Runde Tottenham ausgeschaltet, beides gute Gegner. Dann an Liverpool gescheitert. Was bedeutet jetzt dieses Ausscheiden für die restliche Saison des BVB? Mats Hummels hat es ja im Interview nach dem Spiel ganz klar gesagt. Er war der Meinung, das ist die größte Chance auf den Titel. Und ich glaube, da kann man ihm auch nicht groß widersprechen. Meisterschaft, 7 Punkte Rückstand auf den FC Bayern. Und im Pokal muss man wahrscheinlich auch die Bayern im direkten Duell schlagen, wenn man den holen will. Also könnte auch eine titellose Saison jetzt werden.
Das könnte sein. Also ich glaube, was einfach jetzt nach dieser Partie, wenn man schaut, was jetzt, also was gilt es jetzt für den BVB zu analysieren oder was einfach sind die Schlussfolgerungen aus dieser Partie, dann gibt es für mich 3 wichtige Punkte. Zum einen, wie geht Thomas Tuchel mit der Niederlage um? Hat sich jetzt eigentlich sehr gut bei der Pressekonferenz nach dem Spiel verkauft, aber ist trotzdem eine interessante Entwicklung, weil ich persönlich halte jetzt Tuchel zumindest auch was alles, was Taktik, Training und so weiter betrifft, für den besseren Trainer im Vergleich zu Klopp. Aber der Schatten von Klopp war eigentlich aufgrund der guten Leistungen von Tuchel und seines Auftretens und dem, was sein Team gezeigt hat, der Schatten war sehr klein geworden in den letzten Wochen und Monaten. Also während man vielleicht vermutet hat im Sommer, dass man noch lange über Klopp nachdenken wird beim BVB, ist eigentlich das sehr schnell verflogen. Der Tuchel-Hype kam relativ schnell hoch. Dann kam diese Auslosung, dieses Spiel gegen Liverpool, das war schon vielleicht das erste Problem für Tuchel. Ich will ihm das jetzt nicht unterstellen, aber es wäre vielleicht trotzdem für ihn angenehmer gewesen, man hätte jetzt einfach gegen, weiß nicht, Sevilla gespielt und Unai Emery oder wen auch immer. Also keine so schöne Situation, weil dann natürlich nochmal die ganzen Klopp-Geschichten hervorgekramt wurden, man hat darüber gesprochen, die Vergleiche zwischen beiden Trainern. Hätte er jetzt diesen direkten Vergleich gewonnen, wäre die ganze Debatte ad acta gelegt, weil wie gesagt, er wird von vielen doch als besserer Trainer eingeschätzt. Und auch wenn vielleicht manche natürlich diese Emotionalität bei Klopp mögen, ich persönlich finde die auch nicht schlecht, nur als Gesamtpaket macht Tuchel einfach im Moment ein bisschen besseren Eindruck, wenn man schaut, was dann Klopp einfach in der Schlussphase beim BVB gezeigt hat. Jetzt verliert er aber das Duell mit Klopp. Und ich habe heute auch irgendwo einen Kommentar gelesen, wo quasi das so ein bisschen aufgedröselt wurde nach dem Motto, also so richtig wird er diesen Schatten von Klopp nicht los. Und jetzt, keine Ahnung, wann sie das nächste Mal gegen Liverpool spielen werden. Vielleicht nie mehr. in der Amtszeit von Tuchel. Kann ja passieren. Also müsste man irgendwie Liverpool, wenn die jetzt nicht die Europa League gewinnen, dann werden die international gar nicht vertreten sein. Der BVB wird Champions League spielen. Also auch da wird es zu keinem Duell kommen. Also sag mal, das bleibt jetzt so ein bisschen hängen. Und das wird eine Zeit dauern, bis das sozusagen verfliegt. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wie ist die Auswirkung auf die wichtigen Schlüsselspieler, deren Vertragsverlängerung ansteht? Es gibt vier BVB-Akteure, die im Moment oder wo darum gebuhlt wird, dass die ihre Verträge verlängern. Das ist zum einen Marcel Schmelzer, bei dem wenig Diskussionsbedarf besteht, der wahrscheinlich seine Karriere sogar beim BVB beenden wird, der jetzt wichtiger Schlüsselspieler für den BVB selber ist, aber der sich auch dort wohlfühlt und der jetzt irgendwie keine Ambitionen hegt, zu einem anderen Verein zu wechseln. Dann Henrik Mkhitaryan. Bei dem sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Man war sich wahrscheinlich auch schon sehr nahe, was eine Vertragsverlängerung betrifft. Ich glaube nicht, dass er wechseln wird. Hummels und Gündogan sind die anderen beiden. Und das sind natürlich wichtige, sehr, sehr wichtige Schlüsselspieler für den BVB. Auch Spieler, die man nur sehr schwer ersetzen kann. Denn gerade so ein Spielertyp wie Gündogan, den gibt es noch 2-3 Mal auf der Welt, aber der kostet dann so um die 100 Millionen, wechselt nicht zum BVB. Deshalb weiß ich nicht, was dieses Ergebnis jetzt einfach an Auswirkungen auf diese Spieler bei den anstehenden Vertragsverhandlungen hat. Denn ein bisschen titellos sind sie hier schon seit langem. Ich meine, Marco Reus hat mit dem BVB noch keinen wichtigen Titel gewonnen, ja, seitdem er beim BVB ist. Er hat verlängert und er will auch nicht weg, aber hat natürlich trotzdem eine gewisse Auswirkung. Für manche Spieler sind solche Titel wichtig, für andere vielleicht nicht. Hummels redet darüber, dass er jetzt entscheiden muss, ob er quasi seine Karriere mehr oder weniger beim BVB beendet, weil wenn er jetzt nochmal einen Vertrag unterschreibt, dann ist er eigentlich zu alt, dann nach Vertragsende, um nochmal einen großen Wechsel zu machen. Also entweder er wechselt jetzt zu einem großen Verein oder er bleibt einfach in seiner Blüte beim BVB. Und Gündogan kokettiert ja schon lange mit einem Wechsel und da gibt es natürlich auch viele Interessenten über ganz Europa verstreut und alle mit großen Scheckbüchern. Also ich denke, so ein Ergebnis wie das hier gegen Liverpool und dieses Ausscheiden in der Europa League hat sicherlich nicht unbedingt die Argumente auf Seiten des BVBs, auf Seiten von Aki Watzke und Co. erhöht. Und zum Dritten, was du jetzt auch schon angesprochen hattest, eben der Verlauf der Saison. Dass man nicht unbedingt Meister wird in der Bundesliga, okay, das sollte man nicht zum Vorwurf nehmen, denn Bayern München ist einfach eine der besten Mannschaften der Welt, wenn ich aktuell vielleicht die beste mit, ich tue mich gerade schwer, es zu sagen, mit Barcelona. Die sind gerade in so einem Formloch, dass man sich schwer tut, aber eigentlich von der grundsätzlichen Qualität her, Bayern, Barcelona, das ist einfach die absolute Elite im Weltfußball. Okay. Das ist verständlich. Und wenn man im DFB-Pokal dann im Finale auf Bayern München trifft, man muss jetzt erstmal in 5 Tagen Hertha BSC schlagen, auch nicht ganz so einfach. Und wenn man dann auf Bayern München trifft und gegen die verliert, das ist keine Schande. Das ist Bayern München. Aber die Europa League hat natürlich einiges geboten. Man hatte schon Tottenham ausgeschaltet, die ja sich nicht unbedingt so clever angestellt haben und auch in den 1B11 gespielt haben, aber trotzdem eine der besten Mannschaften im Wettbewerb. Napoli war ausgeschieden, also auch die waren raus. Es war noch Sevilla, die jetzt auch immer wieder im Halbfinale stehen und im direkten Duell mit Bilbao, die auch zu den Favoriten zählten. Also da hatten sich auch die Favoriten gegenseitig ausgenockt. Also wirklich der Weg zu einem Europa-League-Titel war da. Und der war möglich. Und den hat man jetzt hergeschenkt in einem Duell, was man wirklich nicht verlieren musste. Es ist kein Spiel gewesen oder kein Duell mit Liverpool, wo man 5-0 unterging. So wie letztes Jahr in der Champions League gegen Juventus zum Beispiel, wo man einfach sang- und klanglos am Ende unterging. Man sagt, okay, wir haben gegen die bessere Mannschaft verloren. Man hat hier unnötig eigentlich, ist man ausgeschieden. Und das kann natürlich schon so diese Saison etwas trüben, obwohl die Saison auch im Vergleich dazu, was der BVB in der letzten Saison gezeigt hat und wo sie herkamen, immer noch erinnern, Platz 17 zur Winterpause, Platz 7 am Ende der Saison, also wirklich keine gute Spielzeit gehabt, mit Trainerwechsel und dann zeigen sie solche Leistungen, wirklich, wo viele schon wieder sagen, sind unter den Top 5, Top 6 in Europa, was man auch zumindest phasenweise wirklich auch unter Beweis gestellt hat, dann scheiden sie auf diese Art und Weise aus, bleiben womöglich titellos. Tuchel verliert gegen seinen Vorgänger, der einfach eine übergroße Persönlichkeit hat. Ja, irgendwie diese Saison hat womöglich in dieser Nacht in Liverpool eine komische Wendung genommen, muss man ganz ehrlich sagen.
Sagt Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter findet ihr ihn unter @cc_Eckner. Danke dir für deine Einschätzung.
Danke dir.
Wir hören uns am Wochenende wieder zum Bundesliga-Talk, dann auch wieder mit Christopher Ramm. Zwischendrin gibt es vielleicht noch was zur NHL von meiner Seite. Das war der Vorcheck. Alle Episoden hört ihr auf www.checkpod.fm oder mit eurem Podcatcher. Twitter-Account @check_pod, Facebook www.facebook.de/der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst euch auch mal rein.
Vorcheck, der Sportpodcast.